In der Christenheit war es merkwürdigerweise durch die Jahrhunderte hindurch das Lied, das am meisten auf die Ungläubigen gewirkt hat. Also, Sie haben die Geschichten sicher gehört von den ersten Christen, die in der großen römischen Verfolgung in die Katakomben getrieben wurden, und wenn da einzeln dann kämpfen mussten, in den Gladiatorenkämpfen, dann waren es die Lieder der Christen, die gerade in der schrecklichsten Verfolgung erklangen, und es waren gar keine, wissen Sie, es gibt ja so verrückte Lieder, dass man sich in eine Stimmung hineintreiben lässt. Nein, sie haben die großen, herrlichen, biblischen Zusagen gesungen. Und das war ja etwa in einer der schlimmsten Verfolgungen der Christen, die wir in Europa erlebt haben, bei den Hugenotten. Noch einmal ganz ähnlich. Etwa 1 Million bekennender Jesuszeugen wurde ja ermordet in der Hugenottenverfolgung, in den großen Zeitspannen von weit über 100 Jahren. Wenn man das alles nochmal an sich vorüberziehen lässt, man soll das immer wieder auch den jungen Leuten erzählen. Ich finde das so schade, wenn wir nur im Heute leben. Die jungen Leute sagen immer, wir leben heute, wir brauchen ganz andere Lösungen für unsere Zeiten. Uns nützt das nichts mehr, was die Väter erlebt haben. Das sind doch große Taten Gottes gewesen. Dann kann ich die ganze Bibel wegtun und sagen, ich denke nicht mehr rückwärts. Bei den Hugenotten hat es ja damit angefangen, noch in der Reformation seit 1547. Noch zu Lebzeiten Luthers, war ja in Frankreich waren es Calvinisten, waren es Calvin-Schüler, und die ja sofort grausam verfolgt wurden dort. Heinrich II. Von Frankreich hat seine ganze Macht eingesetzt, Zeugen des Evangeliums zu bekämpfen. Was ist da passiert? Da sind in einem Pfarrhaus unten sind sie mit gebrochenen Gliedmaßen gelegen. Diese Leute, bis sie gestorben sind, und dann haben sie ihre Lieder gesungen. Verstehe, wer es will. Und dann hat man diese bekennenden Jesuszeugen auf die Scheiterhaufen gestellt. Man hat sie mit dem Schinderkarren durch die Stadt gefahren, und dann haben die so klar und so herrlich gesungen. Und wissen Sie was, da bei den Calvinisten gab es ja über Jahrhunderte hinweg nur die einen Liedtexte, die sie kannten, die Psalmtexte. Wortwörtlich Bibelworte der Psalmen gesungen. Und die Verfolger wussten sich da nicht mehr zu helfen, als dass sie ihren Opfern die Zunge herausgerissen haben, bei lebendigem Leib, bevor sie sie an den Scheiterhaufen gebunden haben. Und dann ist es immer wieder erzählt, wie der Herr es geschenkt hat, dass die Leute dennoch laut und klar ihre Lieder, hat man durch die Flammen hindurch gehört, das Gotteslob. Und es war vor allem das Lob Gottes aus dem Psalm 9, der so beginnt: Ich danke meinem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunder. Und das in der Situation des Sterbens. Nicht ein Millimeter gefeilscht um diese irdische Welt, wo wir heute in der Versuchung stehen, dass wir uns bezaubern lassen und korrumpieren lassen von irgendwelchen, dass wir feilschen um Tage und Wochen, sondern ich will doch nur meinem Herrn gehören. Und das geht dann weiter, Psalm 9, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchsten, du Allerhöchster. Man hat oft bei den Historikern geforscht, was war der Geist der Hugenotten, und dann gab es manche, die sagen, das sind die Chevaliers, die Ritter gewesen. Andere haben gesagt, es war die Noblesse dieser Leute, waren ja viele Adlige dabei. Nein, das waren ganz schwache Leute. Wie du und ich, ganz schwache Leute, aber die Jesus ergriffen haben und ihm dienen wollten. Und dann ging das weiter. Die ganze Verfolgung hat es nur publik gemacht. Und es wird dann erzählt, dass in Paris schon trotz aller Verbote 3.000 und 4.000 Leute miteinander diese herrlichen Psalmlieder gesungen haben. Und der Heinrich II. In seinem Palast drin gezittert hat, mit Gänsehaut auf dem Rücken, wie er die Lieder hört. Überall kommen diese verrückten Melodien, schafft sie doch weg. Und er kann mit aller Gewalt diese Lieder nicht auslöschen und nicht wegnehmen. Unsere jungen Leute haben ja heute immer wieder die Idee und sagen, es müssen neue Leute, neue Lieder sein. Und sie meinen besonders die Außenstehenden. Wir haben ja fast eine Neurose für Außenstehende, denn ich kenne auch so viele Namenschristen, die innenstehend sind und die dringend erweckt werden müssen. Aber ich beobachte gerade außenstehende Leute. Erreichen sie ganz bestimmt übers Lied, und das sind nicht neue Lieder von der Folie, sondern das sind oft Lieder, die sie bei ihrer Großmutter gesungen haben. Das sind Lieder, wo sie denn vielleicht noch eine Spur haben. Ich habe es an den Sterbebetten der gottlosesten Menschen erlebt. Meine Frau und ich wurden neulich bei einer Mitarbeiterin, die aus dem katholischen Raum kommt, gebeten, die Mutter doch zu begleiten beim Sterben. Und es ist sehr schwierig. Sie sagt, sie hat absolut nie einen kirchlichen Kontakt gehabt und sie weiß nichts. Und wir haben alles probiert, wie man herankommen kann. Man probiert über den Psalm 23, ob sie erreichbar ist. Es muss ja irgendwas mitklingen. Man kann ja nichts Neues in diesem Augenblick bringen. Und natürlich, meine Frau hat die geniale Idee. Wir singen. Ich hätte gesagt, wir sprechen's, aber sie sagte, wir singen, und ich mit meiner krächzenden Stimme, aber sie hat eine schöne Stimme, so nimm denn meine Hände. Und auf einmal, die Frau hat alles mitgesprochen mit den Lippen. Eine Katholikin, wo ich meinte, ist nichts da. Und wenn man das nochmal nachgräbt und dann nochmal sagt, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel. Und jetzt ist Jesus da und er sucht sie mit seiner Liebe und sie dürfen bei ihm ablegen die Lasten ihres Lebens. Ja, danke. Verstehen Sie, was so groß ist? Wir erreichen das Herz von Menschen, wo wir es gar nicht denken. Und oft frage ich mich, ob unsere jungen Leute da gar nicht anders sind. Ich habe nichts dagegen gegen neue Lieder und ich singe sie alle auch sehr gern. Es geht darum, dass wir nur über dem Allen nicht den großen Schatz verlieren. Und es ist ja merkwürdig, dass die Lieder alle entstanden sind in einer großen Bewährungsprobe. Nun, Sie kennen ja vielleicht einiges, was wir da so erarbeitet haben. Aber ich will Ihnen heute Abend bloß nochmal zur Auffrischung und zur Erinnerung das sagen, wie das Lied nie gedichtet wurde in den Stunden, wenn es Menschen wohl ging. Wenn es uns gut geht, da haben wir ganz andere Gedanken. Dann singen wir ganz andere Lieder. Da sind wir übermütig und singen vielleicht hoch auf dem gelben Wagen oder was wir alles singen. Aber wenn es wirklich in unserem Leben anfängt, dass es in der letzten Existenzkrise darum geht, womit lebe ich und womit sterbe ich, auf einmal kommt das Lied. Und das gerade, was wir gesungen haben, es war für mich als junger Bursche interessant, wie man den Großvater besuchen sollte. Ich hatte früher eine solche Schwierigkeit als junger Mensch, ich konnte kein Krankenhaus betreten und die Eltern wollten es dann fordern, zum sterbenden Großvater ans Bett zu gehen. Ich weiß noch, im Katrinenhospital, ich habe es durchgetrotzt, ich kann kein Krankenhaus riechen. Ich lag als Kind drin und hatte eine etwas traumatische Erfahrung. Aber ich weiß noch, wie sie dann zurückkamen und sagten, er hat in seinem Delirium, hat er immer bloß Liedverse gesagt. Immer bloß Liedverse, und da war das dabei, wenn nur du bei Jesus bist. Wenn nur du bei Jesus bist. Mein Großvater väterlicherseits war Kaufmann. Eisenwarenhandelskaufmann. Und wenn nur du bei Jesus bist. Wir hatten allen unheimlich eindrücklich, dass von diesem schwer kranken, sterbenden Mann, der sonst oft gar keine klaren Gedanken mehr hatte im Alter, dass auf einmal in dieser Sterbestunde ganz groß herauskam. Und das ist bei allen Liedern so, und darum haben sie eine ungeheure Kraft. In unseren Gottesdiensten kriege ich es nimmer fertig, dass wir heute das Lied singen, ein feste Burg ist unser Gott, weil wir sagen, also ein bisschen sind so ein paar große Schuhnummern. Nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, da singt man ja so fröhlich. Und keiner denkt dran, irgendwo was für Jesus zu opfern und auf dem Markt hinzulegen und für ihn zu weihen. Aber es ist dann doch schade. Man hat ja lange Zeit geglaubt, dieses Lied sei entstanden, als Luther damals so auf dem Reichstag zu Worms stand und dann sein mächtiges Hier stehe ich, ich kann nicht anders, donnerte. Und vergisst ja völlig, dass der Martin Luther ein angefochtener Mann war. Dem sie immer noch sagten, wie viel Dämonen in Worms sind, und er dann dieses berühmte Wort gesagt hat, wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms sind, ich will hineingehen. Und er hat aber das Lied nicht gedichtet, sondern erst viel später, 10 Jahre später, 1517, in einer Stunde, als er sein ganzes Leben verloren ansah. Es war, wie so oft, eine seelische Krankheit, die ihn erschüttert hat. Luther hat ja sehr unter Schwermut gelitten. Sie verstehen ihn überhaupt nur richtig, wenn Sie das wissen. In der ganz tiefen Todesahnungen, Schwermut, Verzweiflung, auch der großen Sinnlosigkeit alles Wirkens und Tuns. Und er hat damals geschrieben, Satan selbst wütet mit aller seiner Macht gegen mich. Er empfand diese gesundheitlichen Leiden, die er hatte, die Krankheiten so, es war ein schweres Steinleiden, Sie wissen, wie das furchtbare Schmerzen diese Nierensteine schaffen kann und man konnte ja da gar nicht helfen. Dann kamen große Herzbeklemmungen dazu, er ist mehrfach in Ohnmacht gefallen, man hat ihn überhaupt nur zum Leben wieder erwecken können, indem man einen Eimer kaltes Wasser über ihn geschüttet hat. Und in dieser großen Not, auch der baldigen Todeserwartung des Wissens, dass all der Kampf für das Evangelium vergebens war, da hat er gemeint, es ist der endgültige Sieg der Hölle und des Todes. Und er hat Christus nimmer sehen können. Er hat auf Christus nimmer vertrauen können in dieser ganzen Finsternis und Dunkelheit. Er hat gesagt, wenn nicht andere für mich in dieser Stunde gebetet hätten und Christus sich nicht erbarmt hätte, er hätte ihn nicht aus dieser Hölle der Tiefe herausgeholt. Da kam noch im Sommer dann eine schwere Pest dazu. Und Sie wissen, wie damals die Pest ja nicht zu stoppen war. Die ganzen Leute von Wittenberg, auch der Kurfürst, hat ihn aufgefordert, sofort die Stadt zu verlassen, um der Pest zu entfliehen. Er hatte eine schwangere Frau, die Käthe, und ein kleines Kind. Aber Luther hat gesagt, ich verlasse die Stadt nicht, und es war für ihn wichtig, ein Hirte darf nicht seine Herde verlassen. Der Mietling flieht. Aber der Hirte muss bei seiner Gemeinde bleiben, auch wenn es nur noch wenige sind. Er hielt noch weiter Vorlesungen und hat in Treue die Pestkranken besucht, Sie haben richtig gehört, im Vertrauen auf den Befehl Jesu, die Pestkranken besucht, und war bei den Angefochtenen und hat ihnen in der Todesstunde beigestanden. Und dann hat ihn in diesen schweren körperlichen Schwächen, in der ganzen seelischen Belastung am meisten betroffen gemacht, dass Leonhard Kaiser, ein Prediger aus Schirnding bei Passau, dort vom Erzbischof ja schon Jahre vorher verhaftet wurde und einer ganz schweren Folter unterzogen. Das war ein Zeuge des Evangeliums. Und der Leonhard Kaiser hat damals, Jahre vorher, als er verhaftet war im Gefängnis, das Evangelium verworfen. Man hat widerrufen. Man muss diesen schweren Druck des Martyriums verstehen. Und als er dann entlassen wurde vom Erzbischof aus dieser Haft, vom Erzbischof von Passau, war er so verwundet und hat gesagt, jetzt bin ich Jesus untreu geworden und ist zu Luther gegangen und hat Jahre bei Luther zugebracht. Luther hat ihm wieder geholfen und gesagt, auch einer, der Jesus verleugnet hat, wird wieder gebraucht als Bekenner des Evangeliums. Und hat wieder Boden gefasst. Und dieser Leonhard Kaiser wurde gerade in dieser schlimmen Zeit nach Passau zurückgerufen, weil Leonhard Kaisers Vater im Sterben lag. Und in dieser Situation ist Leonhard Kaiser nach Passau gekommen und der Erzbischof, der wusste, dass Leonhard Kaiser wieder zum Evangelium zurückgekehrt ist, hat ihn sofort verhaften lassen, zum Tod verurteilen lassen und hat ihn dann auf einer Inninsel verbrennen lassen im Scheiterhaufen. Und die Nachricht hat Luther so erschüttert, das kann doch nicht wahr sein, dass ein Mensch nur als Zeuge Jesu in unserem deutschen Land verbrannt wird. Ein solcher Mann, der doch Buße getan hat über seinen Abfall und er wusste nicht, wie er weiter leben sollte und er fühlte sich sterbenselend. In seinem Haus waren schon mehrere Mitglieder an der Pest erkrankt. Und dann hat Luther in der Schrift Frieden gefunden, in der Bibel. Und da war es der Psalm 46. Und dann wissen Sie jetzt auf einmal doch, das Lied "An feste Burg ist unser Gott" ist eine wörtliche Nachdichtung des Psalmes 46. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, der zerschlägt die Waffen des Feindes. Und er hat das in der größten Schwachheit sich herausgepresst, ja, herausgeschrien. Herausgeschrien. Und darum ist in diesem Lied gar kein Stückchen an Übertreibung drin. Ein gute Wehr und Waffen ist. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind des Satan, der will uns doch niederstrecken. Der will unseren Glauben vernichten. Er probiert's mit aller Macht und mit viel List sein grausam Rüstung ist. Er schrieb dann damals, als er hindurch war, es war ja für Luther immer das Wissen, ich bin hindurch, das war ja seine Entdeckung. Ich hab's jetzt geschafft, ich bin wieder bei Christus in dieser Gewissheit des Glaubens. Etwas, was wir im Leben auch in den großen Anfechtungen immer neu lernen müssen, schrieb er an einen Freund. Äußerlich sind Kämpfe, innerlich sind Ängste, und zwar sehr bittere. Christus sucht uns heim. Nur ein Trost bleibt, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen, dass wir wenigstens das Wort Gottes haben, um die Seelen der Gläubigen zu retten, wenn er auch die Leiber verschlingt. Darum befiehl uns den Brüdern und dir selber, dass ihr für uns betet, dass wir die Hand des Herrn tapfer ertragen und des Satans Macht und List besiegen, es sei durch Tod oder Leben. Und darum, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christus. Ich habe Ihnen gestern erzählt von unseren Mitarbeitern. Ich freue mich, dass heute die Eltern Birkenstock sind. Hier sind die ihre ganze Familie mit ganz wunderbaren Enkelkindern in einem Gebiet in China haben, wo noch wenig Jesuszeugen sind. Dass man da sagt, das ist eure Rüstung. Er streitet für euch, der rechte Mann. Und wenn die Welt voll Teufel wären, wollt uns gar verschlingen. Sie können nichts machen. Das eine Wörtlein Jesus, das ist so stark, da können sie dagegen anlaufen. Es hat doch gar keinen Gewinn. Sie werden nichts erreichen können. Darum haben die Lieder eine so große Bedeutung, weil sie Bibelworte sagen. Und wenn sie keine Bibelworte bringen, es ist eben doch so, dass die Bibel das gehauchte Wort Gottes ist, wo der Geist Gottes ganz besonders dadurch wirkt. Wo sie das nicht haben, sind sie auch Lieder, die schnell wieder vergehen und die auch in unserem Leben gar nicht diese Entscheidung haben. Es war ein schöner Geist des letzten Jahrhunderts, der Rudolf Alexander Schröder war ja ein Weltmann ohnegleichen. Er hat für eines der größten Luxusschiffe als Innenarchitekt die Ausstattung entworfen. Er hat gleichzeitig als ein Meister der alten Sprachen, hat er die großen griechischen Klassiker in die beste Übersetzung gebracht und verdeutscht. Er war ein Schöngeist ohnegleichen. Und ist das erste Mal erschüttert worden, als er neben dem Sarg seines Freundes saß. Der Tod. Was ist der Tod? Und er hat überhaupt noch nichts fassen können vom Glauben. Und er hat später gesagt, den Weg zur Bibel hat mir Paul Gerhardt gewiesen. Die Lieder Paul Gerhardts haben mir die Bibel groß gemacht. Ich hätte nie Bibel gelesen, wenn ich nicht über die Dichtungen Paul Gerhardts an diese großen, tiefen, wunderbaren Wahrheiten, auf die gestoßen wäre. Jetzt sind Sie ja alle Freunde der Lieder Paul Gerhardts. Und wieder, ich brauche gar nicht viel dazu sagen, weil das Leben Paul Gerhardts ja wirklich immer wieder bedacht wurde, obwohl man von ihm eigentlich am wenigsten weiß. Man weiß ja nur, dass er bald 50 Jahre wurde, bis er einen Job bekam als Pfarrer und dann bis er heiraten konnte. Da hat er schon alle seine großen Lieder gedichtet gehabt, dann wissen wir 30 Jahre ist ein Krieg oder dass sein Vorgänger im Amt vor dem Altar erschossen wurde von einem wilden Krieger damals. Es war für ihn ja immer eine Erinnerung, auch das Lied O Haupt voll Bluten Wunden ist ja sicher da entstanden über dem Kreuz des Dorngekrönten dort an seiner Heimatkirche, wo eine besonders eindrückliche Kruzifixusdarstellung war. Was mein Leben ist und wie Christus mich löst aus dieser Todverfallenheit der Welt, da braucht man gar nichts mehr. Aber auch so schön war, wie Paul Gerhardt ja seelsorgerlichen Zuspruch übt. In unserer Welt wird ja immer wieder gespottet, die Pietisten und so. Paul Gerhardt ist ja gar kein Pietist, ist ein Orthodoxer gewesen. Er war ja so orthodox, dass er sich dagegen gestimmt hat, als der große Kurfürst die beiden Kirchen zusammenlegen wollte, Lutheraner und Reformierte, was ja wirklich sinnvoll ist. Von unserer Schau heute ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man Reformierte und Lutheraner, dass die gemeinsam eine Kirchenorganisation gründen. Aber letztlich ging es Paul Gerhard gar nicht um diese Sache. Es ging ihm darum, dass ein Staatsmann wie der große Kurfürst, kann noch so fromm sein, als staatlicher Herr in die Gläubigen, in die Sachen der Gläubigen eingreift. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Entscheidungen müssen von den Gläubigen getroffen sein. Und damals hat der Paul Gerhard sein Amt quittiert und ist arbeitslos und ohne Dienst gestorben. Hat er schon vorher seine Frau verloren gehabt. Aber das Schöne ist ja, wie diese Frau selber mit den Liedern Paul Gerhards gelebt hat. Sie hat ja ein Büchlein gehabt und da hat sie die schönsten Verse von Paul Gerhard hineingeschrieben, hat sie es in der Todesstunde vorlesen lassen, von ihrem Seelsorger. Und dann sehen Sie auf einmal, das sind Lieder schon so gewesen, wo Sie die ganze seelsorgerliche Praxis drin haben. Ich bedauere ja, dass in unseren neuen Gesangbüchern die schönsten Paul Gerhard-Lieder fehlen und deshalb bewahren Sie Ihre alten Gesangbücher auf. Wir mussten noch auswendig lernen, unsere Mutter hat da ein strenges Regiment geführt, aber sie hat auch Belohnungen ausgesetzt. Und ich habe Ihnen schon mal gesagt, das ist immer ein einfaches Mittel, zum strengen Regiment noch die Belohnung zu setzen. Und der Euro ist nicht bloß ein Teuro, sondern auch ein Glücksstückchen, wenn es darum geht, dass unsere Kinder und Enkel Schätze lernen sollen. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Wenn Sie das alte Lied nochmal aufschlagen, dass Jesus doch der alten Schlange den Kopf zertreten hat, du darfst jetzt in deinem Herzen dieser Schwermut auch keinen Raum mehr geben. Das war gelebt in der eigenen Schwermut. Und dann geht das in all den Versen ganz seelsorgerlich hindurch und wie viel Kranke haben das gebetet in ihren dunklen Gedanken und sind darüber fröhlich geworden. Ich hatte bei mir eine Kirchengemeinderätin, die mich damals nach Stuttgart geholt hat. Ihr Mann war Präsident des Oberschulamtes, also, aber eine Frau, die so einen direkten, unmittelbaren Glauben hatte. Und die hat gesagt, das schönste Lied im Gesangbuch ist, gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. Wenn gar kein einziger mehr auf Erden, dessen Güte du darfst trauen, dann will er dein einziger werden. Dann will Gott an diese Stelle treten und dir diesen Frieden geben, weil du auf Menschen nicht bauen kannst. Der den Vöglein in den Wäldern ihr bescheidenes Dasein reiht. Was ist das für eine Beobachtung? Nicht bloß billige Naturbetrachtung, wie wir es bei unseren Kindergartensommerfesten erleben oder beim Erntedankfest. Da können Sie genauso Vishnu einsetzen und Buddha und Hindu. Nein, Paul Gerhard hat es auch in der Schöpfungsbetrachtung fertiggebracht, das Ganze in die Offenbarung Jesu Christi hineinzutun. Aber ich wollte Ihnen eigentlich gar nicht von Paul Gerhard erzählen, weil Sie das alles sowieso schon wissen, sondern ich wollte Ihnen sagen, dass so ein großer Mann wie Heinrich Schütz, der große Musiker, Komponist Heinrich Schütz, ja natürlich ein geistlicher Mann war. Wie ich neulich in Stuttgart mit meiner Frau in der Liederhalle war bei einem großen Konzert, Helmut Rilling. Da stand im Programm natürlich drin zur Erklärung der Texte, wir modernen Menschen können natürlich die Aussagen von Heinrich Schütz nicht mehr so nachvollziehen. Sehen Sie, das ist die Arroganz. Sie können einem alles vermiesen. Heute ist immer die Art, dass man einem vermiest. Wenn Sie ins Restaurant gehen und bestellen Sie ein ganz teures Essen und neben Ihnen sagt einer, ich habe ins Essen hineingespuckt, dann schmeckt es Ihnen nicht mehr. Sie können es einem vermiesen, indem Sie einfach sagen, bumm, es ist nicht schön. Und so können Sie Lieder vermiesen, indem Sie sagen, das passt in unsere Zeit nicht mehr. Oder neulich in einer Versammlung, wo ich auch über Lieder gesprochen habe, da war hinten eine große Kirchenmusikerin, und der gesagt, aber das Lied von Bonhoeffer, von guten Mächten, von Siegfried Fietz, das ist schrecklich. Ich sage, warum ist es schrecklich? Bum, 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 bum. Das heißt, so können Sie die 5. Symphonie von Beethoven kaputt machen. Bum, 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 bum. Das ist auch, Sie können alles vermiesen. Das ist heute üblich, dass irgendwelche Leute einem Lieder kaputt machen und sagen, am schlimmsten ist die Bleifußorgel. wo sie zwischen jedem Ton ihre Gedanken abschweifen lassen können, bis der nächste Ton endlich wieder kommt. Aber zu den Liedern gehört ja auch was Schönes. So Heinrich Schütz hat ja die wunderbaren Melodien geschrieben. Und dazu muss man wissen, dass das Jahr 1625 über den 40-jährigen Heinrich Schütz unendliches Elend brachte. Zuerst war die jüngere Schwester seiner Frau innerhalb von 3 Tagen an Typhus gestorben. Sie war gerade verlobt mit einem Hofrat und Konsistorialpräsidenten und hat dann zur Beerdigung den Choral vertont: Ich hab mein Sach Gott heimgestellt. Er mach's mit mir, wie's ihm gefällt. Soll ich all hier noch leben, ohn Widerstreben seinem Willen tu ich mich ergeben. Es war eine junge Frau, seine eigene Frau, die war die Magdalena, die war, glaube ich, 26 Jahre alt in diesem Jahr, und die verstorbene Schwester war noch viel jünger, und die hat plötzlich nach der Beerdigung ganz schreckliche Todesahnungen gehabt. Heinrich Schütz sagte: Was ist los? Heinrich Schütz war, ja, es stimmt, 14 Jahre älter als sie, oder war sie 24. Er hat gesagt, was ist los, und er hat sich gesorgt und hat gemerkt, dass mit jedem Tag, ja, seine 24-jährige Frau, Mutter von 2 kleinen Kindern, immer mehr still wurde. Und eines Tages erwischt er sie dabei, wie sie Lieder für die Beerdigung raussucht. 24-jährige Ehefrau, 2 kleine Kinder. Und sie wird krank, er setzt sich ans Bett hin und schützt wacht Tag und Nacht mit ihr und merkt, diese Frau hat aber unheimlich Anfechtungen. Sie sucht sich immer die Psalmen raus: Straf mich nicht in deinem Zorn, Herr, suche mich nicht heim in deinem Grimm. Und Schütz hat dann immer wieder versucht, ihr die Freude des Evangeliums zu vermitteln. Aber wie Sie das wissen, in der Todesangst kann das ja auch durch die ganzen körperlichen Gebrechen so werden, dass die Last auf uns liegt. Und dann ist die Frau nach wenigen Tagen still eingeschlafen, nur 3 Wochen nach ihrer Schwester. Schütz stand allein da. 2 kleine Kinder. Und was früher nie vorkam in dieser Zeit, hat nie mehr geheiratet. Schütz hatte seine Frau so lieb und hatte ihr zur Hochzeit die Psalmen Davids vertont. Und hatte als Veröffentlichungsdatum das Datum der Hochzeit gewählt. Das stimmte nicht ganz, aber hat es auf den Druck so schreiben lassen. Und Heinrich Schütz, der große Musiker, hat ein halbes Jahr lang nichts mehr komponiert als nur noch Psalmen Davids. Seinen Trost dort im Wort Gottes gefunden. Und er hat gesagt, dass das für ihn das Einzige noch geblieben sei, dass er das tun kann, die Trösterin meiner Traurigkeit, im Wort Gottes. Und da sind die herrlichen Melodien entstanden, die wir heute noch singen beim Lied Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, oder in dem schönen Lied Kommt her des Königs Aufgebot. Das sind die wunderbaren Psalmenmelodien, die Heinrich Schütz in seiner großen Trauer geschrieben hat. Und er hat dann in diesen Tagen auch niedergeschrieben, was für unsere Zeit wieder wichtig ist: Der getreue Gott wolle zu diesen letzten betrübten Zeiten sein heiliges, reines, unverfälschtes Wort in Kirchen, Schulen und bei jedem Hausvater in seinem Haus, wie durch reine gottselige Lehre als auch durch Geist und trostreiche Lieder und Psalmen wohnen lassen, bis zu seines lieben Sohnes, unseres Erlösers und Seligmachers, gewünschter Zukunft. Damit wir denselben in Liebe, Geduld und fröhlicher Hoffnung erwarten und zu derselben stets bereit erfunden werden. Wir kennen viele Leute, und es ist eigentlich hinter jedem Lied merkwürdigerweise so, dass wir diese Spur sehen des Leidens. Aber merkwürdigerweise ist ja gerade das nicht so, dass das jetzt eine traurige Geschichte ist, so wie es auch Sie oder mich selber auch berührt. Es ist ja auch eine Freude, etwas von einem Bewegtsein, von der großen Kraft des Wortes Gottes. Und deshalb möchte ich jetzt an eine Frau erinnern, die Fanny Crosby, die vielleicht produktivste Dichterin aller Zeiten, die uns so herrliche Lieder geschenkt hat, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Fanny Crosby ist die Liederdichterin, die es fertiggebracht hat, dass in allen Völkern, in allen Nationen auf der Welt ihre Lieder gesungen werden. Die deutschen Lieder singt man fast nicht mehr außerhalb des deutschen Sprachraums. Es gibt nur ganz wenige Lieder, die überhaupt im englischen Sprachraum noch durchgekommen sind oder im französischen Loben Herren, den mächtigen König der Ehren, an feste Burg. Mir ist Erbarmung widerfahren von Hillach, ganz wenig Lieder trifft man. Aber Fanny Crosby hat ungeheuer viel Lieder hinterlassen und sie als Kind, als Baby mit dieser Augenkrankheit in einer landwirtschaftlichen Familie aufgewachsen, dort etwa 5 Wochen nach der Geburt werden die Eltern sorgen, was denn los sei mit dem Kind, ob irgendetwas mit den Augen nicht stimmt. Und da kommt gerade auf dem Bauernhof ein Mann vorbei, der sich als Arzt ausgibt. Und Sie wissen, wie das ja oft schwierig ist. 1820 ist sie in der Nähe New Yorks geboren, auf einem Bauernhof. Man hat nicht viel Geld und dann hat man diesen Mann gebeten, er möge doch was machen. Er sagt, er sei ganz leicht, er mache heiße Umschläge um die Augen, Kompressen lege auf. Und Wochen später merken die Eltern, dass sich in den Augen weiße Flecken bilden und dass da gerade diese Behandlung erst recht die Blindheit hervorgerufen hat. Als man den Mann dann fassen konnte, diesen Quacksalber, und ihn stellen konnte, war natürlich nichts zu machen, was hätte auch Geld hier helfen können. Das Kind blieb blind. Und schon als die Fanny Crosby 6 Jahre alt war, starb ihr Vater. Das war auf dem Bauernhof eine Katastrophe. Die Mutter musste als Witwe Geld verdienen und sie hat das nur tun können, indem sie im Haushalt irgendwo geholfen hat. Da hat sie nur Groschen natürlich verdient. Die Großeltern haben sich um das Kind angenommen und sie hat nie etwas von dieser Welt gesehen. Das waren die alten Puritaner. Sagen Sie nie über die Puritaner etwas. Die Welt meint, die Puritaner seien etwas ganz Strenges gewesen. Die Puritaner haben der amerikanischen Verfassung die Demokratie gegeben. Wer ein bisschen Geschichte weiß, dass das Leute waren, die einen hohen moralischen Anspruch selber gelebt haben. Und je mehr Sie etwa von John Milton lesen, wunderbar, wunderbare geistliche Kinder. Die Puritaner sind Leute, in deren Segensspuren ich stehen will, wo wir daneben so groß sind, was die geistliche Erkenntnis hat. Aus diesem Erbe war die Familie Crosby und bekennende, unbeugsame Christen, und sie sagt, sie hat von ihren Großeltern sehr viel mitbekommen, so dass sie auch nie bemitleidet wurde. Vielleicht sind wir als Tröster immer wieder die Dummen. Sie sagte mit 8 Jahren, oh, was bin ich doch für ein glückliches Kind. Und sie hat schon damals ihre ersten Verse gedichtet und sie sagte später, im Alter von 85 Jahren, ich habe nicht einen Augenblick in all meinen Jahren auch nur einen Funken von Groll gefühlt gegen den, der mir das alles angetan hat. Denn ich habe alle Zeit geglaubt, dass der gütige Herr in seiner unendlichen Gnade durch diese Wege, durch die Blindheit, mich zubereitete, das Werk zu tun, das er mir anvertraut hat. Wenn ich überlege, wie ich gesegnet wurde, wie kann ich unzufrieden sein? Und deshalb ist das Lied so schön, Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Das ist ihr Lied. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Da steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Und dann, Gott wird dich tragen durch Tage der Not. Gott wird dir beistehen in Alter und Tod. Ich habe schon in diesen Tagen gesagt, unsere Predigten, Ansprachen sind ja so schlimm, dass wir als Prediger immer meinen, wir müssen Aufsätze über irgendwelche Weisheiten machen. Und dass die Menschen danach schreien, gib mir doch Zuspruch. gib mir Zuspruch. So tröstet Gott. Gott spricht immer direkt, fürchte ich nicht. Der Zuspruch ist das, wo Sie irgendwo reden müssen. Beim Krankenbesuch reden Sie nicht über Gott, sondern sagen Sie es, dich hat Gott lieb. Du sollst es wissen, so ist es. Fest steht das Wort, ob auch alles zerstäubt. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Auch das schöne Lied, seligstes Wissen, Jesus ist mein, köstlichen Frieden bringt es mir ein. Wissen Sie, diese Lieder, die sind stark. Fanny Crosby hat 9000 Lieder gedichtet und viele von denen sind noch im Umlauf und haben noch ihre Bedeutung. Das ist recht so. Vor ein paar Tagen beim Spaziergang sind wir beim Autoshot vorbeigegangen, Opel-Händler in Stuttgart, wir brauchen kein Auto. Haben wir gesagt, komm, ich gucke mir gerne die Modelle an, Opel hat so Schwierigkeiten. Und da sehe ich gerade so einen bärbeißigen Verkäufer, wirklich so ein bisschen wilden Mann, hier so eine Kassette reinschiebt und da irgendwie Leuten was vorspielen will. Und dann kam es, mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ich sage, Hanno, das ist aber schön. Dann sage ich, kommt raus, er ist ein neuapostolischer Mann und so weiter. Und sagt, das ist ein Chor, irgendein südafrikanische Schwarze haben das gesungen und so weiter. Dann habe ich gesagt, kennen Sie die Geschichte, wie das entstand? Ich habe im Elternhaus immer revoltiert, wenn der Vater das Lied singen wollte. Ich sagte, aber das ist doch komisch. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist oft gar nicht wohl. Ich habe einen Ingrimm in meinem Herzen. Dass das der Horatio Spafford, ein Rechtsanwalt von Chicago, gedichtet hat, als alle vier Kinder beim Untergang der Ile-de-France ersoffen sind. Und die Frau hat nur überlebt. Er hat in seinem Büro das Telegramm der Frau aufbewahrt. Und hat das Lied gedichtet, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann kommt's, mir ist wohl in dem Herrn. Dass wir oft die Lieder nicht verstehen, das mag ja noch sein. Und dass wir sie deshalb auch oft vielleicht verspotten und verlachen. Das mag ja auch noch sein. Aber wenn wir sie zurückgewinnen, dann auf einmal hat das für uns eine große Bedeutung, weil wir am Erbe der Generationen vor uns teilhaben dürfen. Und ich dachte, heute Abend ist einfach mal gut, das mit hineinzunehmen. Bibelbetrachtung, das soll ja nur unsere Bibelbetrachtung ergänzen und fördern. Mir ist das liebste Lied in dem Gesangbuch, das Loblied, sehr alt, aus dem 17. Jahrhundert. Das Lied, das der Rechtsrat in Frankfurt, Johann Jakob Schütz, gedichtet hat. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte. Das Lied passt überall hin. Als unser Vater gestorben war und die Mutter von der Klinik in Tübingen kam, sagte, wir singen das Lied. Wir natürlich wieder als junge Buben haben gesagt, das passt doch nicht, ein Loblied, sagt sie. Und da steht im ersten Vers, der Gott, der allen Jammer stillt. Das passt. Das ist das Tolle bei den Liedern, dass sie auf alle Lagen passen, wenn sie wirklich aus dieser Not gedichtet sind. Johann Jakob Schütz ist in Frankfurt aufgewachsen. Wir haben in diesen Tagen schon mal davon gesprochen, dass er eine Abneigung hatte, Prozesse zu führen. Er hat ja das größte Lehrbuch für Juristen, damals Sammlung des römischen Rechts, herausgebracht. Das wird in einer Antiquariatshandlung gerade in Königsfeld für 306 Euro angeboten. Ein Nachdruck von Johann Jakob Schütz, Ausgabe der Rechtssammlung. Und Johann Jakob Schütz war mit einem Schulmeister zusammen, es waren die beiden, als Philipp Jakob Spener, der große, wie soll man sagen, Beginner des Pietismus, Erwecker, in Frankfurt predigte. Nach der ersten, einer der ersten Predigten ist Johann Jakob Schütz, der Jurist und ein Schulleiter, zum Spener gegangen und hat gesagt, warum fangen wir nicht an, dass wir Hausversammlungen gründen. Die Not war doch, die Staatskirche war der Träger des geistlichen Lebens und es gab gar nicht die Sammlung der Gläubigen. Und da sehen wir auch mit Johann Jakob Schütz einen Mann an dieser Grenze, an dieser Wende stehen, wo das noch gar nicht begriffen wurde, was heute selbstverständlich ist, dass gläubige Leute sich nicht einfach mit Ungläubigen treffen können. Wir brauchen Versammlungen, wo wir wirklich Gemeinschaft miteinander haben, tiefe Gemeinschaft. 50 Jahre nach Johann Jakob Schütz war dann der Durchbruch geschafft, da war es im Pietismus selbstverständlich. Und Spener hat damals die erste Hausversammlungen gemacht und der Johann Jakob Schütz hat immer die Dinge ausgesprochen, die ihn betroffen gemacht haben. Er hat zum Beispiel gesagt, dass manche Theologen auftreten wie kleine Päpste. Das haben die Pfarrer nie verziehen. Und er hat auch dann immer wieder auf Missstände hingewiesen. Zweimal in der Woche traf man sich im Amtszimmer von Philipp Jakob Spener, um das Wort Gottes miteinander zu lesen. Und da kamen bald auch Leute aus anderen Konfessionen dazu. Einer, der dabei war, ein junger Student, war der Joachim Neander, der nur 30 Jahre alt wurde, Liederdichter von Loben Herrn, den mächtigen König der Erde. Schönste Gotteslob gesungen hat. Hat tiefe Eindrücke durch Schütz erhalten. Und Schütz hat ja Verbindungen nach Calw. Als Verbindung nach Calw, Jakob Andreae war sein Großvater gewesen, hier der Erneuerer Valentin Andreae, das ist die Familie gewesen, aus der er herausgestammt hat. Und als Spener dann seine Pia Desideria, die Reformschrift, herausbrachte, hatte er also sehr das unterstützt. Aber Schütz ging natürlich noch weiter und hat gesagt, in einer Schrift geschrieben, die steht in allen wichtigen Bibliotheken, in einem ein Gedenkbüchlein, wo er sagt, unter denen, die sich Geistliche nennen, sind in allen Konfessionen viele nichts anderes als Mietlinge und Schulzänker, die da süchtig sind in Fragen und Wortkriegen und ein Gewerbe aus der Frömmigkeit machen. Und wie er das dann veröffentlicht hatte, dann war zu Hatz geblasen worden. Dann war er zum Abschuss freigegeben. Und Sie wissen, damals haben die ja gestritten um theologische Dinge in der Orthodoxie, um irgendwelche ganz unwichtigen Dinge. Und das hat gerade so fanatische Kirchenfunktionäre maßlos geärgert. Und der Schütz wollte eigentlich nur das, dass man das, was heute jeder selbstverständlich etwa einen Hauskreis machen, und das haben die Theologen ihm nicht erlaubt. Und er hat dann etwa nachgesucht und hat dann gesagt, könnt ihr nicht wenigstens mir erlauben, dass wir das Abendmahl feiern in einer nicht so theatralischen Form. Mir war das immer schlimm, wie man da vormarschiert in der Kirche und so weiter. Und dann hatten die Pfarrer einen Küster geschickt, einen Mesen, haben gesagt, konfirmiert den mal, er soll sie an die Ordnung halten. Und er hat gesagt, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Und für ihn war es eine ganz tolle Erkenntnis, als der William Penn, der Sohn des Admirals Penn, der später Pennsylvania in Amerika gegründet hat, seine Theorien gehabt hat, dass Religionsfreiheit herrscht. Juristisch hat ihn das fasziniert. Er hat den William Penn nach Frankfurt eingeladen und jetzt war alles natürlich kaputt. Er hat einen Sektierer eingeladen. Das waren doch die Quakers. Wenn man mal sieht, wer die Quakers wirklich waren, war das ja alles auch nicht so schlimm. Und seitdem geht das also weiter, ging das. Und als dann Schütz starb im Alter von 50 Jahren, und dann hat er noch einmal gebeten, ob nicht am Krankenbett ihm das Abendmahl gereicht werden konnte. Und dann haben die Pastoren gesagt, aber nur, wenn er die Augsburger Konfession, das Bekenntnis unterschreibt. Und er sagt, er hätte es nicht gelesen, er hätte eigentlich die Bibel gelesen. Da haben sie ihm das Abendmahl verweigert. Und so ist Schütz gestorben und man hat ihn beerdigt in Frankfurt, ohne geistlichen Beistand, bei Nacht, wie man keinen Verbrecher beerdigt hat. Bei Nacht und Nebel, ohne dass jemand dabei sein durfte. Er hat uns dieses herrliche Lied geschenkt. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Ach Gott, vernimm mein Schreien. Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir Trost gedeihen. Darum Dank, ach Gott, drum dank ich dir. Ach, danke, danket Gott mit mir. Gebt unserem Gott die Ehre. Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibet ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Es ist wunderbar, wie diese Lieder mit uns weitergehen, wie sie uns segnen, wie sie uns beschenken. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viel Entdeckungen machen. Es war mir nur schwer, Personenschicksale raufzugreifen, um Ihnen Mut zu machen, mehr davon zu lesen und mehr davon wieder auszugraben. Nun wollen wir beten. Herr, dir sei Dank, dass du uns dieses Zeugnis deiner Boten gegeben hast, auch der Jahrhunderte vor uns, und dass wir teilhaben dürfen an deinem großen Segen. Hilf uns heute, dass wir uns bewähren vor dir, dass wir auch so über deinem Wort das bekennen können zu einem Zeugnis, dass viele darüber fröhlich werden und zum Glauben kommen. Gib du neues Leben, Erweckung in unseren toten Gemeinden und Gemeinschaften und Kirchen, dass wir durch deinen Geist uns bewegen lassen. Herr, tu das auch heute mit uns und in unserem Leben. Amen.